catch.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone.
Yo, hi Country Fans, howdy Country Fans, servus, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist Pittys Podcast und wenn es um Country geht, dann habe ich natürlich hier wieder meinen Experten, der Matthias 1 ist wieder am Start, Matthias Grimmer, Habedere.
Servus, grüßt euch.
Schön, dass du da bist zum zweiten Mal, also du bist natürlich nicht zum zweiten Mal, sondern zum 57. Mal ungefähr da.
In etwa
zum zweiten Mal zum Country Special und zwar sind wir diesmal in der Hochzeit des Country, kann
ja,
man sagen,
genau.
Oder?
Also in der Entwicklungsphase, sagen wir in der Pubertät vielleicht, in dieser Classic-Area und die beziffern wir von 1955 bis 1975. Das wird unser erster Teil sein. Und dann schwenkt man um zu der Outlaw-Area und die geht in etwa bis 95. Das sind so unsere Zeitsprünge für heute.
Und da 95 schon eine Zeit lang hier ist, machen wir noch ein drittes Special irgendwann demnächst dann von 1995 bis 2000.
Jetzt.
Bis 2000 jetzt. Und wir fangen natürlich an mit dem allercoolsten Typen jemals, mit der größten Stimme des Country, das glaube ich kann man schon sagen.
Ja, das dürfte der wichtigste sein.
Ja, und vor allem auch der, der außerhalb des Country, obwohl er Country gemacht hat immer, außerhalb des Country wahnsinnig viel respektiert wurde. Es gibt ja Leute, also ganz ehrlich auch, die jetzt hier diese Folgen anhören und sagen, naja, Country ist jetzt nicht so unbedingt meins, ich höre es mir halt mal an und so. Aber bei Johnny Cash, da sagen auch Heavy-Metal-Fans oder Pop-Fans oder was weiß ich wer, der ist einfach geil.
Ja klar, also der ist ja auch noch nicht so lang von uns gegangen und der war ja wirklich bis zum Schluss, die Stimme, bis zum Schluss war er ja wirklich eine Macht. Die Stimme zum Schluss, ich fand sie tatsächlich, dieses letzte Coveralbum, das er da machte, diese brüchige Stimme, die war schon sehr, sehr stark. Also ich fand, auch wenn es traurig war, weil man merkt, dass die Kraft fehlt, aber ich fand es eins der stärksten Alben, die stärksten Aufnahmen überhaupt.
Ja, das waren diese American Recordings mit dem Rick Rubin.
Ja.
Da ist ja ein paar Sachen dann auch draus gemacht worden, bis zum Schluss halt wirklich, bis er gestorben ist. Und gerade wie du das sagst, diese Stimme, die dann ja natürlich schon gezeichnet war von der Krankheit und von allem, aber die Interpretation der Songs, das waren ja ganz wenige, die er selber gemacht hat, die waren einfach saustark, da kannst du nichts sagen.
Ja, U2, gecovert und natürlich durch den Rubin, der hatte seinen ganz eigenen Stil, der reduziert die Songs ja wirklich aufs Minimalste und das ist auch schon genial. Und dann auch mit der Genialität von Johnny Cash, stark.
Saustark, ja.
Genau.
Und deswegen hier der Song, der müsste ungefähr, ich weiß gar nicht, du weißt es natürlich, ist er aus dem Jahr 57, schätze ich mal.
Ja, der ist relativ Anfang dieser Zeitspanne. Das war auch so der Startschuss, sag ich mal, auch für den Johnny Cash als wichtige Figur, weil der sich auch über Grenzen und Regeln hinweggesetzt hat. Hat auch, ich hoffe, viele der Zuhörer haben auch diesen Johnny Cash Film gesehen. Da merkt man auch, der hat ja auch sehr viel mit Glaube auch durch seinen angeheirateten familiären Hintergrund kommt er ja eigentlich gar nicht aus dem Country daraus, sondern vielmehr aus dem Folk und Gospel.
Gospel vor allem, ja.
Und die Themen sind auch sehr authentisch und die Themen sind auch immer sozialkritisch und ja, er kommt ja selber auch aus Armut.
Ja.
Ja, hat als Jugendlicher auf Baumwollfeldern gearbeitet, hat auch das kennengelernt, dass es da noch Sklaven im Endeffekt gab. Als dann die Bürgerrechtsbewegung kam, war auch er einer der ganz Wichtigen, der für die Apartheid gekämpft hat.
Das Ende davon.
Ja, genau.
Ja, Segregation und so.
Ja, genau.
Also Apartheid, das war dann in Südafrika.
Ja, genau.
Aber hier die Segregation, das war da in Amerika eben. Und ja, definitiv. Und hier, das ist natürlich hier, was wir haben, diese Aufnahme von Folsom Prison, das, weil du das auch ja weißt und erzählt hast schon, dass der sich ja immer für die Armen, für die Unterdrückten, für die Outlaws eingesetzt hat.
Ja.
Und deswegen hat er auch diese Tour gemacht durch die Gefängnisse. Und er hat tatsächlich diesen Folsom Prison Blues live at Folsom Prison. Das war aber dann 1968 vor diesen Gefängnisinsassen gespielt.
Ja. Irre. Ja, ganze USA war in Aufruhr, weil sie natürlich Angst hatten, dass die Gefängnisse oder dass da Unruhen stattfinden. Die haben die Wärter verdreifacht, vervierfacht, um da wirklich... Aber was war? Die waren froh, die haben mitgefeiert, die waren mit den Ohren und Augen auf dem Johnny Cash. Und da hat auch der Johnny Cash schon seinen Style geprägt, nämlich, kann man jetzt auch schon gleich sagen, fällt auf bis ganz zum Schluss, Johnny Cash trägt ausschließlich schwarz.
Ja, the man in black.
Man in black. Und das macht er auch ganz bewusst, das ist kein... Mode-Fable von ihm oder ich tue mir früh leicht, ich ziehe halt einfach was schwarz an, sondern er wollte sich tatsächlich mit nichts schmücken. Gibt ja aus der Zeit noch andere Beispiele, Elvis Presley zum Beispiel, 1 Million Pailletten auf der Hose, das wollte Johnny Cash nicht. Er wollte da wirklich sich nicht rausheben, also der war schon sehr, sehr geerdet.
Ja, also super, und auch super, muss man wirklich sagen, weil du hast es vorhin angesprochen, ist dieser Film. Der ist ganz toll gemacht. Ich bin ja eh, logischerweise, schaue ich mir gern so Biopics an und so, weil das ja Geschichten erzählt, die man natürlich immer schon so ein bisschen gewusst hat und dann magst du es aber in Filmform noch einmal lieber und so. Und das ist aber eines der herausragenden Biopics, finde ich. Also das ist ganz toll, auch diese Liebesgeschichte zwischen ihm und der June Carter ist ganz toll erzählt mit der Reese Witherspoon da. Ja. Das ist einfach toll.
Ja, diese Liebesgeschichte, die ja wirklich schwierig war.
Ja.
Die war ja extrem schwierig und da in der Zeit war er ja auch schwer abhängig. Mhm. Das war auch die Zeit, die haben auf gut Deutsch gesagt alles konsumiert, was sie gekriegt haben, um auch leistungsfähiger und kreativer zu sein und auf gut Deutsch, wenn er diese June Carter nicht gehabt hätte, wäre er abgeschmiert.
Ja.
Aber die Eltern waren dagegen, das muss man ja sagen.
Ja.
Die hat sich ja dann gegen ihre Gospel und Folk, also ihre gläubigen Eltern, hinweggesetzt.
Ja.
Ja, also sieht man alles in dem Film, wer er noch nicht gesehen hat. Schade. Ja,
auch der ist natürlich hochkonservativ, die war verheiratet und die sollte natürlich nicht ihre Ehe aufgeben, er auch nicht, der war ja auch verheiratet und so, ne? Also das war eine ganz schwierige Geschichte, aber das war dann doch so offensichtlich die Liebe des Lebens, weil von der Hochzeit an bis zum Tod sind die zusammengeblieben. June Carter, wenn mich nicht alles täuscht, ist so ungefähr ein halbes Jahr vor ihm gestorben oder so. Also nicht lang vor ihm jedenfalls. Ja,
ja, da gibt es ja auch verschiedene Meinungen dann auch so, dass man dann schon gemerkt hat, als die gegangen ist, dass er komplett auch den Lebensmut verloren hatte. Ja. Wird auch gesagt, dass er dann wohl irgendwann auch einmal gesagt hat, ich habe jetzt hier nichts mehr verloren.
Ja.
Und dann geht es halt dann auch unter Umständen schnell.
Ja. Und weil wir das so schön erzählen oder du das so schön erzählst, ist natürlich der nächste Song da prädestiniert dafür, weil der praktisch so ein bisschen die Geschichte von den beiden erzählt, wobei der nicht ursprünglich von den beiden ist, glaube ich.
Nee.
Aber er passt halt zu denen.
Also der passt wie die Faust aufs Auge.
Ja.
Vor wem der jetzt tatsächlich ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er nicht von ihnen und auch nicht für sie geschrieben wurde, aber die Geschichte an sich ist genau ihre Liebes- und Lebensgeschichte. Das ist ein humorvoller Streit zwischen zwei Personen, also Mann und Frau, die über ihre Beziehung streiten. Ja. Ja. Und auch, deswegen Jackson, da kommt auch der Traum vor, nach Jackson zu gehen.
Ja.
Ja. Also es ist wirklich, wahrscheinlich hat das Schicksal gesagt, irgendwann kommen zwei, die den Song singen können, genau. Und das passt da genau.
We got married in a fever hotter than a pepper sprout, ja, das genau. Kommt davor, genau, heißer als eine Pfefferschote, das ist saugeil, ja. Ey, auf Deutsch klingt schon wieder richtig beschissen, ne? Aber in Englisch ist es irgendwie cool. Auch das ist eine Aufnahme aus diesen
Folsom Prison
Live-Aufnahmen. Das ist, also, ich glaube nicht, dass es ein besseres Live-Album gibt als das, muss man einfach sagen, jedenfalls was die Stimmung angeht.
We got married in a fever, higher than a pepper crowd. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson.
Was man vielleicht auch noch ein bisschen dazu hinzufügen sollte, ist, weil du sagst, die Leute haben da Angst gehabt und die treten da vor Schwerstverbrechern auf. Ja. Und dann kommt noch diese absolut attraktive Frau, die
ja,
da
attraktiv oben auf der, ist ja wirklich untertrieben.
Ja, die da mit auf der Bühne steht. Auch das war natürlich, ich meine, die haben jahrelang keine Frau gesehen dort. Ja. Ja, also das ist auch nochmal eine Geschichte. Also es war schon ein Hochrisikoding, diese Tour da zu machen, aber es hat sich halt auch nicht nur finanziell, sondern einfach ideell auch total also, ausgezahlt.
Das war für einen Johnny Cash war das auch so ein Startschuss. Also er wurde dadurch auch wirklich sehr, sehr berühmt, weil auch hier die ersten wirklich hochprofessionellen Aufnahmen stattfanden.
Ja.
Auch schon Fernsehaufnahmen gab es davon. Fernseh kommt jetzt langsam oder Filmaufnahmen kommen jetzt langsam. Und was halt auch hier in dieser Entwicklungsphase interessant ist, durch den Johnny Cash übernimmt Country Music jetzt auf einmal nicht nur dieses Storytelling, die Folge vorher gehört haben, wissen, es werden sehr viele Geschichten aus dem Leben erzählt, sondern Country Music übernimmt jetzt auf einmal soziale Themen.
Ja.
Und haben natürlich auch durch das, dass es sehr gern gehört wird, auch Macht. Die haben wirklich, übernehmen da Verantwortung.
Ja. Sehr, sehr geil, auch überhaupt, also das kann ich nur empfehlen, dieses Album sich mal anzuhören. Ich habe es tatsächlich auch auf Vinyl und so. Die Reaktion der Insassen, wenn es so ein paar Zeilen gibt, wo du denkst, oh, Alter, da muss die Hütte gebrannt haben. Ne? Das ist einfach so.
Ja, das sind auch Texte dabei, wo die tatsächlich sehr kritisch waren und die nahezu zensiert werden sollten, weil sie der Meinung waren, dass eben so eine Textphrase dann die Situation komplett kippen kann. Aber der Johnny Cash, der hat wirklich immer gesagt, also anfangs, als er diese Tour geplant hatte, es wird nichts passieren.
Genau.
Der war von Anfang an, war der auf der Spur, es wird nichts geschehen.
Und das war also.
Ja. Ja.
Also sehr geil, ein tolles Zeitdokument und ein zeitloses Dokument auch. Aber wir sind natürlich ja da, oder du vor allem bist ja da, diese Geschichte zu erzählen. Also ich glaube, ich werde jetzt dann ab jetzt auch ein bisschen weniger labern. Das ist halt bei Johnny Cash bin ich halt so voll dabei irgendwie, weil ich den so extrem gut finde. Die anderen Sachen, da kennst du dich natürlich jetzt besser aus. Vor allem ich weiß gar nicht, ob du jetzt noch ein bisschen weiter von der Geschichte erzählen willst oder ob man musikalisch weitergehen. Das musst du entscheiden.
Immer ein bisschen einflechten. Also wir haben jetzt wir nehmen jetzt eine Entwicklung. Wir haben ja in der vorherigen Folge haben wir ja kennengelernt, dass das sehr, sehr viel regionale Bewegung, will ich gar nicht sagen, regionale Gruppen gab, die auch für sich sehr abgeschlossen waren. Da hat es wirklich, die Stile haben von Dorf zu Dorf variiert und es sind dann, um das noch einmal zurückzuholen, und es sind dann Scouts, auf gut Deutsch gesagt, rausgefahren und haben alles, was nahezu schon gewerblich verwertbar war, rausgeholt mit einer katastrophalen Technik. Es gab aber auch technisch noch nichts Besseres. Und jetzt sind wir auf einmal in einer Zeit, da ist technisch schon was passiert. 55, der Krieg ist schon vorbei. Krieg ist immer schlimm, aber Krieg bedeutet auch für viele Techniken eine sehr, sehr gute Entwicklung.
Ja,
wir haben da eine Entwicklung, hinken wir gerade in der Funktechnik und, die auch der Unterhaltung sehr zuträglich war. Und auf einmal haben wir Country Music, die langsam professioneller wird. Und auch, das ist jetzt immer ohne Licht, gibt kein Licht ohne Schatten. Es wird immer mehr, das kommt dann später in den 20 Jahren, entwickelt sich das zu einer relativ festgelegten Regel, wie Country auszuschauen hat. Mhm. Und da haben wir zwei Lager, da haben wir diesen Nashville Sound, das ist der klare, schöne, geschliffene Sound, und dann haben wir auf der anderen Seite, das wäre vielleicht jetzt vielleicht die Metal-Fraktion, das ist der etwas rauere und kernigere Bakersfield Sound, und in den zwei Richtungen konnte man sich bewegen. Das war anfangs, war es noch in Ordnung, da hat man ein wenig Orientierung gehabt, aber dann wurde es zu viel, weil dann natürlich ein gewisser Kommerz dahinter stand und Ertragsmaximierung und dann kommt es irgendwann einmal zu der Bewegung, zu der wir dann in der zweiten Hälfte kommen.
Mhm. Ja. Auch das hast du wahrscheinlich bei ganz vielen Musikrichtungen. Hier aber, ja, da ist es ja besonders interessant, weil das ja eine Richtung, die wirklich aus dem Folk, aus dem Volk kommt, deswegen Folk, Musik war es ja von Anfang an. Du hast da erzählt, es kommt da aus irgendwelchen Gebirgsketten,
ja, genau.
Und dann haben sie
Appalachen.
Aus den Appalachen, und da kommen die und nehmen da irgendwie unter einfachsten Mitteln das auf, und dann merkt man, dass sich das rumspricht, und dann hat man irgendwie so eine Erfolgsformel gefunden, dann meint man, diese Erfolgsformel muss irgendwie beibehalten werden, ja. Man muss dabei bleiben, und dann merken aber Künstler, wenn es Künstler wirklich sind, ja, wir müssen vielleicht das trotzdem ein bisschen ändern, wir lassen uns auch nicht erzählen,
ja, wie es auszuschauen. Als Künstler bist du ja auch ein bisschen freigeistig veranlagt, da lässt man sich vielleicht in eine Richtung drängen oder in eine Richtung entwickeln, aber man will sich ja selber auch verwirklichen.
Mhm.
Ja? Und das war hier auch die Regeln, wie Country auszuschauen hat, die wurden immer enger. Das war auch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, so ungefähr vor 15, 20 Jahren hat irgendeine Musikhochschule eine Regel erfunden oder eine Regel herausgefunden, wie man den perfekten Hit schreibt.
Ja.
Und was der Hit haben muss, wie schnell er sein muss, welche Tonfolgen der haben muss und welche Tonfolgen besonders besonders schön sind und. Das mag funktionieren, aber die Individualität der Künstler ist natürlich komplett weg.
Da kannst du machen, was du willst, da kannst du 100.000 Erfolgsformeln haben, es hilft nichts. Ja.
Genau.
Und es kommt aber dann auch immer wieder was raus, wo du sagst, das passt überhaupt nicht ins Schema. Klassischstes Beispiel überhaupt ist Bohemian Rhapsody.
Richtig.
Ja? Wo es sagt, die Erfolgsformel war, jeder Song hat 3,5 Minuten zu dauern, Strophe, Refrain,
und 8.
Dings und so weiter. Und ja, und das ist ja alles andere. Und das wird einer der größten Hits aller Zeiten jemals.
Mhm.
Ja, und das gab es halt in allen Musikrichtungen.
Mhm.
Ja. Ja. Jetzt haben wir aber auf der Liste trotzdem den, der beim letzten Mal schon dran war, nämlich ein Wegbereiter des Country, oder viele sagen der Erfinder, mehr oder weniger, der, sagen wir mal, der Country-Hits, mehr oder weniger, der so viel gecovert wurde, glaube ich, wie keiner.
Ja.
Und zwar Hank Williams.
Ja.
Warum hast du ihn jetzt nochmal damit rein?
Ja, muss man jetzt für die jetzt da nicht so sattelfest sind, vielleicht sagen, wir starten in 1955. Hank ja. Williams ist aber schon 1953 verstorben. Relativ jung, mit 29. Aber der Hank Williams, der hallt wahnsinnig nach. Mhm. Diese Songs, die Hank Williams zu seiner Zeit gerade hinten raus gemacht hat, die waren eigentlich schon ganz klare Vorboten für diese Entwicklungsphase. Deswegen müssen wir den auf jeden Fall mit reinnehmen. Und auch ist der auch der Wegbereiter und der Gottvater vielleicht für alle, die sich entschlossen haben, ich gehe in die Richtung.
Ja, ja. Deswegen, ich glaube, einer seiner schönsten Songs, Cold Cold Heart, eine Ballade, wunderbar. Das klingt jetzt noch mal ein bisschen zurück, ne? Das ist klar von der.
I try so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart?
Ja, das ist schon wunderbar. Ich mag das voll gern. Ich kenne auch eine ganz tolle Version, komischerweise, die der Keith Richards eingesungen hat.
Das stimmt, ja.
Hammer. Und da hast natürlich diese total fertige Stimme von dem Typen da, der klagt, dass er gern das kalte Herz dieser Frau erobern möchte. Brutal.
Ja, und das ist ja der Hank Williams, da sind wir ja noch voll im Storytelling. Und
ja,
die Legende erzählt ja auch, wie dieses Lied zustande kam. Hank Williams, der hat anscheinend war das Naturtalent für Songwriting.
Ja.
Also der hat ein Thema gehabt und hat relativ zügig, deswegen hat er auch wirklich viele und tolle Hits gehabt. Oder Lieder. Für Hits will man da noch gar nicht sprechen. Ja. Aber dieses Cold Cold Heart, das beschreibt praktisch das kalte Herz einer Frau.
Ja.
Ja. Und angeblich ist es so, dass er das Lied sofort nach einem Ereignis geschrieben hat, nämlich seine Frau war im Krankenhaus und er wollte ihr zum Abschied einen Kuss geben und die hat ihn einfach abgewiesen. Und das fand er natürlich nicht so toll und fand, das ist ganz schön kaltherzig und hat darüber einen Song geschrieben.
Ja.
Das sagt die Legende. Ob es tatsächlich so war?
Ja, weißt du nicht, es wird wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele Interviews mit ihm gegeben haben und so, ist klar. Auch das haben wir schon erwähnt, der ist ja dann tatsächlich unter furchtbaren Umständen auch gestorben. Tot gesoffen, im Auto gelegen, das voll war mit Schnaps und Bierdosen und so. Ja, gut. Trotzdem, das eine schließt das andere nicht aus, ein Genie.
Ja.
Ja, muss man so sagen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir schon gleich aufs nächste Lied kommen wollen, aber weil du das erzählst mit dem Storytelling, das ist vielleicht eines der, also neulich, wirklich zufällig, habe ich gelesen, dass viele Leute sagen, das ist das traurigste Lied, das je geschrieben wurde.
Mhm.
Ich glaube, der Elvis hat sowas Ähnliches auch gesagt, oder hat es der Elvis gesagt, und ich habe einen Clip gesehen, wo vier bekannte Country-Stars dieses Lied singen und der George Jones sogar dabei ist. Also der ist praktisch die erste Strophe singt und dann die anderen vier, ich glaube Alan Jackson ist dabei oder so, da mitmachen oder so. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Erzähl sie mal bitte.
Ja, meinst du jetzt das...
He Stopped Loving You Heard Today.
Ja, Das ist natürlich vom George Jones. Oder er hat es gesungen. Und die Story in dem Lied ist, dass ein Mann einfach eine Frau sein ganzes Leben lang liebt, obwohl sie ihn schon sehr, sehr früh verlassen hat. Und das hat natürlich dann kann man sehr viel erzählen, wie es ihm darüber geht und was ihm vielleicht auch dadurch, dass er so stark fixiert war auf sie, wie viel ihm im Leben dann auch entgangen ist an Freude und. Und das Tragische ist, das Lied endet natürlich irgendwann und es endet auch damit, dass die Liebe zu Ende geht und die Liebe geht erst dann zu Ende, wenn der Mann stirbt.
Genau. Deswegen der Tag, wo er aufhört, sie zu lieben, ist der Tag, an dem er stirbt.
Genau.
Wahnsinn. Ja. Hör mal rein. He stopped loving her today. I love you till I die. She told him you'll forget in time. As the years went slowly by. She still preyed upon his mind. He kept her picture on his wall. Went half crazy now and then. But he still loved her through it all. Hoping she'd come back again. Kept some letters by his bed. Dated 1962. He had underlined in red every single I love you. I went to see him just today. Ja, die Liste ist verfügbar. Ich werde sie in den Shownotes verlinken. Und natürlich hört das Ganze auf mit den Worten He stopped loving her today.
Ja, ja.
Genau. Also eine höchst tragische Geschichte, aber auch toll gemacht als Song, muss man einfach sagen.
Ja, und genau der Song, das ist auch den George Jones sein Markenzeichen. Der hat eine wahnsinnige, ausdrucksvolle, emotionale Stimme. Und die setzt er auch, also seine meisten Songs sind auch wirklich über Liebe und Herzschmerz, Geschichten darüber. Und der kommt aus dem Honky-Tonk-Style. Und, aber man muss auch sagen, der hat in seinem ganzen Leben, nennen wir es beim Namen, der hat auch gesoffen wie ein Loch. Ja? Und... Und hat da wirklich wahnsinnige Probleme gehabt, ist aber der Qualität, seiner wirklich sehr hohen Qualität, immer treu geblieben.
Ja.
Also das muss man schon sagen. Seine Ehefrau, die Demi Waynette, die trat ja mit ihm als Duettpartnerin auf,
ja.
Und die waren auch eines der wirklich erfolgreichsten Duette in dem Genre.
Naja, die hat ja Stand By Your Man gemacht.
Ja, freilich.
Und so, ne?
Ja, ja. Gibt es aber auch eine schöne Geschichte. Dadurch, dass der gerne mal eins getrunken hat, hat die auch alle seine Autoschlüssel verräumt. Also er konnte nicht vom Hof, was ihn aber nicht aufgehalten hat. Er ist dann mit dem Aufsitzrasenmäher ins Wirtshaus gefahren.
Ja, they carry him away. Jetzt ist er schon tot. Ne?
Ja. Ja,
Wahnsinn. Ja, also toll. Natürlich, Herzschmerz gehört dazu. Ja, und auch, ich glaube, das sind natürlich auch die Geschichten, wo sich die Leute gerne damit identifizieren.
Ja, irgendwann hat man immer eine Phase, wo man dann so eine Musik braucht, wo man sich gern mit solchen Texten auch identifiziert. Und genau der Stil von George Jones, der schwappt auch dann weiter in der Outlaw-Szene, als man dann, also dann später in unserem nächsten Thema. Und alle, die dann die dann einmal so einen Liebessong im Country mit verarbeiten, die berufen sich eigentlich immer zurück auf den Stil von George Jones.
Ja.
Also ich schaue, dass die den in dem Liebeslied irgendwie ein kleines bisschen kopieren können.
Okay.
Ja.
Ja. Naja, gut. Weil es halt wahrscheinlich unübertroffen ist.
Ja, und warum was Neues erfinden, wenn es schon was gibt, das wirklich gut funktioniert?
Weil ich es auch vorhin schon angedeutet habe, der Elvis war ein riesen Country-Fan. Ja, und der hat also wirklich immer mal gerne einen Country-Song aufgenommen auch, hat auch gewusst, dass er damit nicht so erfolgreich sein wird, war ihm aber egal. Hat er schon immer gemacht. Ja. Also der war gerade zum Schluss hin auch, ist er dazu gestanden und hat also ihm immer mal wieder Country-Songs dann vertont. Super.
Ja.
Ja.
Ja, der war halt, der war ja Rock'n'Roller ist vielleicht, aber das war ja dieser Elvis Rock. Das war ja Parallelentwicklung.
Ja, genau.
Wobei diese beiden Schienen sich ab und an schon mal getroffen haben.
Ja.
Und ich glaube auch, Johnny Cash und der Elvis Presley, die haben auch Sachen miteinander gemacht.
Ja, ja. Schon klar. Also die waren ja, die haben sich gut gekannt. Die haben ja angefangen da bei Sun Records und
genau.
So. Ne? Es gibt ja diese wahnsinnige Geschichte vom Million Dollar Quartet. Da war Johnny Cash, Elvis, der Jerry Lee Lewis und der Carl Perkins. Die haben sich da zufällig getroffen und haben da ein paar Sessions gemacht. Leider ein bisschen enttäuschend, was da rauskam, weil man ja denkt, die vier, die Größten zu der Zeit, ja, aber es kam doch nichts. Die haben einfach bloß ein wenig miteinander Quatsch gemacht und so. War dann doch nicht so toll.
Aber wenn man der Biografie von Johnny Cash glauben mag, war das auch gerade die Zeit, wo wirklich auch alle Künstler ihre Hochphase an Drogenkonsum hatten.
Ja, genau. Die haben halt dann einfach bloß ein wenig Quatsch gemacht. Ne?
Genau.
Ist klar. Okay. Ja, wunderbar. Also George Jones jetzt, jetzt, keine Ahnung, es geht weiter mit einer Frau oder hast du noch zuvor eine Geschichte zu erzählen?
Ich glaube, wir machen mit Loretta Lynn weiter.
Loretta Lynn?
Ja. Die Loretta Lynn, die bringt auf einmal in ihrem Storytelling ganz neue Blickweise. Also die ist eine der ersten Frauen, die solo auftritt. Die meisten Frauen, die auftreten, sind bislang Duettpartnerinnen. Aber die tritt auf einmal solo auf und hat ihre eigenen Themen. Und die bringt Themen ins Spiel, die wirklich Frauen angehen. Ja, aus dem Leben der Frauen und vor allem aus dem Leben der Frauen in der Arbeiterklasse.
Ja.
Da haben wir Eheprobleme. Ja, Männer müssen arbeiten, nahezu rund um die Uhr. Es klappt dann nichts mehr. Mutterschaft, welche Probleme, das ist ja nicht, als die Mutter wurden, das ist nicht so, Mütter von heutzutage irgendwie, aber da ist das heutzutage schon easy going. Das war in der Zeit, glaube ich, noch überhaupt kein, auch mit der Vorsorge und mit der Nachsorge und mit der wie sie finanziell abgesichert sind, gab es halt noch nicht. Ja. Themen, finanzielle Sorgen von Frauen, von alleinstehenden Frauen. Die Selbstbestimmung der Frau war auch noch überhaupt nicht gegeben. Die haben halt wirklich Heimchen am Herd das machen müssen, was der Mann anschafft, ob es gut war oder nicht, aber es war halt so. Und diese Themen hat die auf einmal mit in die Country Music gebracht und hat so auch den Fächer ein bisschen, also den Fächer des Publikums, ein bisschen mehr auf Frauen geöffnet. Und da ist die auch eine Wegbereiterin. Ja,
ja und in dem Fall auch, ich glaube, allein der Titel gibt es ja schon vor, Coal Miner's Daughter.
Ja.
Sozialkritische Geschichten und natürlich muss eine erfolgreiche Musikrichtung versuchen, auch alle Leute mitzunehmen.
Ja.
Ja, und das kann natürlich nicht, das kann nicht nur für Männer Musik sein, sondern die Frauen, die das auch hören, die hätten vielleicht auch gern, dass ihre Themen
dass sie mal gespiegelt werden.
Genau.
Ja.
Deswegen hören wir rein in Coal Miner's Daughter von Loretta Lynn.
Well, I was born to coal miner's daughter. preacher holler. We were poor, but we had love. That's the one thing that Daddy made sure of. He shoveled coal to make a poor man's dollar. My daddy worked all night in the Van Leer coal mines. All day long in the field of hoeing corn. Mommy rocked the babies at night and read the Bible by the coal oil light. And everything would start all over come break of morn.
Wunderbar, ne?
Ja, sehr schön.
Sehr schön, ja, finde ich auch. Und ganz wichtig, aber wir kommen ja heute da sowieso auch auf noch eine, zumindest eine andere Frau, die, ja, die glaube ich, noch prägender war. Hm. Aber das kommt dann später noch.
Also ja, was man wirklich zu der Frau Lynn sagen muss, wie auch dieses Lied, das ist ein autobiografisches Lied, das spiegelt erst einmal ihre Erlebnisse als Kind wider. Sie war tatsächlich Tochter aus einer armen Bergarbeiterfamilie und hat auch überhaupt keine musikalische Ausbildung genossen. Was dann später dann, wie wir schon gesagt haben, im Nashville Sound, als das dann als man da Dean aufgestellt hat, hat es dann irgendwo mal nicht mehr funktioniert. Ja, und die musste dann natürlich irgendwo mal ausbrechen. Mhm. Und ja, aber die immer sehr ehrliche Songs und wenn man das alles einmal rekapituliert, sind das eigentlich alles Songs, die ihr Leben widerspiegeln.
Okay. Sehr schön. Und die hast du natürlich, ja, du hast dann, in der Phase ist es glaube ich so, die wir heute da beleuchten oder die Songs, die du ausgesucht hast oder die Künstler, die du ausgesucht hast, die sind alle wirklich dann Superstars irgendwann gewesen.
Ja.
Also George Jones, ja, Loretta Lynn, dann die anderen, die noch
Merle
kommen,
Haggard. Und
so Merle Haggard jetzt auch. Mhm. Das ist ja der nächste, bei dem man ja auch, also das war ja wirklich ein Outlaw, weil der ja wirklich im Knast war und alle, ja, Drogen eingenommen hat, die es gab und da schwer Probleme hatte und so weiter, aber ja, trotzdem einer auch ein großer Star war,
ja,
muss ich sagen.
Mhm. Ja. Was man zu der dann auch wieder zu dem engstirnigen, schon fast zu sagen engstirnigen und reglementierten Leben zu der Zeit. Also es war tatsächlich zeitweise verboten, dass Radiosender ihre Lieder spielen, weil die einfach eine ganz andere Blickweise aufgemacht hat. Und da hat man natürlich auch Angst gehabt, dass da Unruhe draus wird. Ja, also praktisch eine Frauenrechtsbewegung, die ja dann trotzdem irgendwann kam.
Ja.
Ja?
Ja, aber das hast ja eh. Ne? Also es war natürlich dann auch schon, also diese Radiosender, glaube ich, höchst, wie gesagt, konservativ und dann auch rassistisch teilweise. Ja, aber ganz wenig schwarze Country-Sänger, da gibt es also wirklich kaum welche. Und wenn es welche gab, dann sind die wieder nicht gespielt worden in den Country-Sendern, mhm, und so weiter. Also ganz, ganz schwierige Geschichte.
Ja. Ne?
Gut, was gibt's zu Merle Haggard zusammen?
Merle Haggard, tja. Merle Haggard, das dürfte jetzt schwerer Kontrast werden, weil bis jetzt hat man eigentlich im Grunde nur den allglatten und frisierten Nashville Sound. Und der Merle Haggard, der ist eigentlich eher rau und sehr puristisch realistisch und verkörpert dadurch eher diesen Bakersfield Sound. Und kommt auch aus der Arbeiterklasse, greift auch Themen aus der Arbeiterklasse auf und tatsächlich sagt man ihm nach, auch der Musikstil ist eher Arbeiterklasse, also eher rau, hart, wenig harmonisch, sondern eher Stahlarbeitermäßig. Und ja, was sagt man noch über ihn? Ja, was kann man sagen? Du hast schon gesagt, also war im Gefängnis, ganz klar. Der war ein ganz schlimmer Finger, der ist ein wirklicher Krimineller. Und muss man sagen, wem ist er da begegnet als Häftling? den Johnny Cash, weil der Johnny Cash hat ja vor ihm gespielt. Bis dahin hat er eigentlich noch gar nichts mit Musik am Hut gehabt.
War der drin gesessen?
Ja, oder klar. Ja.
Der war drin gesessen, als Johnny Cash gespielt hat?
Ja. Alter. In St. Quentin.
Ja.
Ja. Und sieht den Johnny Cash und denkt sich, das ist mein Ding.
Okay.
Und ist dann Musiker geworden. Und den Song, den wir von ihm ausgesucht haben, ja, diesen Sing Me Back Home, der erzählt auch diese Geschichte, dass er sich praktisch aus dem Gefängnis raussingen möchte. Und sein allergrößtes Idol ist natürlich Johnny Cash, weil er hat ihm die Augen geöffnet und hat ihm gesagt, so, du wirst jetzt Country-Musiker.
The warden led a prisoner down the hallway to his doom. I stood up, say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell, let my guitar playing friend do my request. Let him sing me back home song I used to hear, and make my old memories come alive, and take me away, and turn back the years, and sing me back home before I die. I recall last Sunday morning.
Ja, Hammer.
Ja, das Lied ist auch, das hat er auch wirklich seinen Mithäftlingen gewidmet. Also, ja. Was auch interessant ist, das sind so Facts am Rande, ihm wurde häufig vorgehalten, dass er in seinen Songs politische Statements
abgibt. Ja, ja, ja.
Und das hat er immer dementiert und hat immer behauptet, beziehungsweise dargelegt, das sind nur Begebenheiten aus seinem näheren Umfeld.
Okay.
Also nie, der konnte ja immer sagen, nee, das ist ein Nachbarn passiert oder das ist im anderen Dorf passiert. Aber das waren definitiv politische Statements. Aber er konnte immer darlegen, nee, das ist aus dem wahren Leben.
Okay.
Ja.
Cool. Ja, ich weiß, er hat ganz große Gefolgschaft, Merle Haggard, ganz viele Fans.
Ja, brutal. Und der hat auch, dadurch, dass er ja auch mit dieser, ganz bewusst mit diesem geschliffenen Nashville-Sound gebrochen hat und eher in diesen eher wegen am Rande laufenden Bakerfield-Sound gearbeitet hat, war er aber auch so eine ganz wichtige Figur für die spätere Outlaw-Bewegung, weil der das ja schon gemacht hat.
Ja.
Der hat sich ja ganz bewusst gegen das Establishment entschieden.
Ja.
Und hat man ja hier auch gemerkt. Also es war zum Beispiel im Nashville-Sound ganz wichtig, dass man sehr, sehr klar spricht und sehr, ja, sehr klar singt. Da haben wir wieder so das leicht Nasale,
ja.
Ja, ja. Und das total verschwommene Texas-Englisch.
Ja, ja, ja.
Ja. Und das durfte im Nashville-Sound gar nicht mehr sein.
Passieren. Ja, nee. weil man es massenkompatibel
macht. Ja, genau.
Macht. Ist klar. Gut, jetzt kommen wir zur größten Frau im Country, oder?
Dolly Parton.
So ist es.
So ist es.
Und du hast ja die allergrößten Hits von ihr ausgesucht, ne?
Ja, und auch, weil es so sein muss, das ist Jolene und I Will Always Love You. Die Geschichte erzählt, dass genau die zwei Songs an einem Tag hintereinander geschrieben wurden und auch praktisch das I Will Always Love You die Fortsetzung von Jolene ist. Und ich erzähle auch gleich, um was sich in den Songs dreht. Bei Jolene ist es so, eine Frau bittet diese wunderschöne, bildhübsche, mehr als attraktive Jolene, sie möge es doch bitte ihr nicht den Partner wegnehmen. Also anscheinend hat die mit ihren Jumpster ein wenig abhandelt.
Der Jumpster.
und die bittet sie drum, lass mir doch meinen Partner.
Ja. Ja.
Und diese Jolene ist halt wirklich eine außergewöhnlich attraktive und schöne Frau. Und der Song erzählt praktisch erst einmal von Eifersucht anfangs und dann merkt man, uiuiui, wird doch eng, und dann von Unsicherheit und Angst, den Partner zu verlieren. So, und jetzt kommen wir in den Song I Will Always Love You. Da gibt nämlich die Frau auf. Ja, die lässt ihren Partner gehen, obwohl sie ihn sehr, sehr liebt, nach wie vor sehr, sehr liebt. Lässt ihn wirklich respektvoll und ohne großes Theater gehen und entscheidet sich, ihren Partner einfach der Liebe wegen, ohne Ärger und also was du liebst, lass ziehen.
Ja, ja. Ja,
und das ist praktisch die Fortsetzung.
So, und jetzt erzähle ich dir was, und das ist wirklich nicht geflunkert. Ich habe noch nie, ich habe gewusst, dass das von Dolly Parton ist, ich habe es noch nie gehört. Ich habe noch nie die Version gehört, deswegen bin ich jetzt gespannt. Jolene kenne ich natürlich, von ihr auch ganz schöne Version auch von Beyoncé von vor zwei Jahren, schön, ganz toll. Dieses Deutsch-Ding da von dem Bosshaus, das gefällt mir gar nicht. Aber Dolly Parton natürlich ganz wichtig. Und I Will Always Love, keine Ahnung, vielleicht weil ich den Song schon von Whitney Houston nicht mag. Ne? Mhm. Habe ich den noch nie im Original gehört, bin jetzt gespannt. Aber jetzt hören wir erstmal in Jolene rein. Ne? Ganz wichtig.
Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green.
Ja, da wird ja alles beschrieben, ne? Your beauty is beyond compare und ihr auburn hair, also ganz schönes braunes Haar und ivory skin. Ne? Also ist schon alles wunderbar.
He talks about you in his sleep and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene.
Ja, also das kürze ich jetzt ab, weil man das natürlich kennt und ihr euch das ja sowieso alles in Gänze anhören könnt, aber das ist vielleicht so, naja, es kommt noch ein anderer, der vielleicht noch bekannter ist, Song hier in der ganzen Liste, aber den kennt man einfach, ne? So, und jetzt einmal hier I Will Always Love You. Ich habe nie Bodyguard gesehen.
Ich glaube bewusst auch nicht.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I no, I'll think of you each step of the way, and I will always love you, I will always love you.
So, eins kann ich jetzt schon sagen, nochmal, ehrlich, ich habe es noch nie gehört, ich finde es jetzt schon schöner
als alle schöner. Anderen.
Ja. Ja, also ich finde eigentlich Whitney Houston an sich, so als Stimme war die schon ganz gut, aber das kann ich eigentlich gar nicht hören, aber das ist schön.
Ja.
Also das ist jetzt von Dolly Parton.
Ja. Ja. Aber da merkt man aber auch die Wandelbarkeit der Stimme, weil bei Jolene ganz klare wirklich glockenklare Stimme mit viel Kraft.
Ja.
Und
ja.
Hier
ja, ja,
das eher ist, eine gebrochene Stimme.
Ja, schon diese Resignation.
Ja,
ne?
genau.
I will only stand in your way. Ne? Ja. Ich stehe da hier bloß im Weg und dann, ja, Wahnsinn.
Aber was man hier wirklich auch merkt, der geübte Zuhörer sagt vielleicht, warte mal, das wir rutschen jetzt von Country ein wenig weg. Ja, stimmt.
Ja, natürlich.
Weil die Dolly Parton hat schon sehr, sehr früh angefangen, den Country zu verpoppen.
Ja.
Und die hat auch gezeigt, dass man das wirklich so als wie soll ich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich sagen soll, so gefällig für viele, also in die Welt auch raustragen kann.
Ja? Ja, mir fällt jetzt gerade ein Song von ihr, Working 9 to 5 oder so. Das war dann sogar, das hat so ein bisschen so ein Disco-Beat gehabt, so ein bisschen.
Genau.
Ne? Also mainstreamiger halt einfach.
Ja, genau.
Ne? Also halt für alle oder offen für alles.
Für viel, viel mehr Publikum zugänglich.
Genau
das ist vielleicht das, was man sagen sollte.
Ja. Genau. Mhm. Also die ist ja offensichtlich, also auch so businessmäßig ein Genie, ja, also die hat wirklich hat eigene Marken entwickelt, hat ihren eigenen Themenpark und hat aber auch immer Themen behandelt in ihren Songs, die man mit dem Country überhaupt nicht in Verbindung bringen würde und so, ne? Also ich gebe immer für die Rechte von Frauen, von Lesben, von Schwulen und was weiß ich eingesetzt, also was natürlich zum Country gar nicht passt.
LGBTQ gesprochen, war die schon...
Ja, war die schon am Start.
Ja, genau.
Also saustark.
Und die war aber auch immer, weil man muss ja sagen, blitzgescheite Frau.
Ja.
Die war aber auch immer eine große Förderin der Bildung in den schwächeren, in den finanzschwächeren Personengruppen. Also die hat, natürlich sind Stiftungen große Steuersparprojekte, brauchen wir nichts wegtun, gell?
Ja, aber trotzdem musste erst mal.
Aber trotzdem musste ich ja auch für ein Thema entscheiden und da war ihr wirklich am allerwichtigsten, dass Bildung auch für die Schwachen zugänglich ist.
Ja. Also super, Dolly Parton, die auch noch lebt.
Mhm.
Glaube ich, ja, relativ fit noch ist und bei dem letzten Beyoncé-Album eben auch da mitgewirkt hat.
Mhm.
Ne? Also, und das ist, glaube ich, 2 Jahre alt oder 2 Jahre, ja, genau. Also wunderbar. Ja, und jetzt kommt aber diese Zäsur, oder? Jetzt sind wir hier bei, die 20 Jahre sind jetzt rum.
Genau, oder? Wir sind jetzt schon ziemlich am Kipppunkt und die Künstler sind immer unzufriedener mit ihrer Zäsur, mit ihren Auflagen, mit ihren Vorgaben, mit den Korsetten, die ihnen aufgelegt werden von den Produzenten. Und es formieren sich Meinungen, dass man doch wieder ein bisschen freigeistiger sein sollte.
Ja.
Und vielleicht dann auch, was ja dann oft auch wieder kommt, das ist ja, ich koche ja wahnsinnig gern, da kommt es ja auch häufig, mal wieder ein wenig zurück zu den Wurzeln, dass man den ganzen Shishi und Fufu gar nicht braucht, sondern wirklich handfest und das wie früher, ne? Und das passt. Und die kommen dann auch wieder zurück und sagen, hey, passt auf, wir machen das jetzt einmal wieder so, wie wir das wollen.
Aber jetzt doch bloß, dass du kein Sous-Vide-Garer bist. Und du hast doch bestimmt auch einen Vakuumierer. Und
also einen Vakuumierer habe ich tatsächlich.
Also hast du tatsächlich, aber brauchst für andere Sachen.
Ja, weil wenn ich
Grund... Jetzt war er gerade kurz einmal sprachlos. Saugeil.
Also, einen Vakuumierer habe ich natürlich, weil wenn ich irgendwas in rauen Mengen kaufe, dann friere ich das gern im Vakuum ein.
Okay, alles klar. Verstehe ich, alles klar.
Aber Sous-Vide, warte mal, lass mal überlegen.
Ich glaube, es kommt ein Nein.
Nein. Ich war mal bei jemandem eingeladen, der hat mir das erklärt und an und für sich, sage ich ja mal so, ja, aber das ist Kochen mal nach Zahlen. Ja, also,
ja.
Ich mag halt auch, ich bin ja auch Handwerker, ich mag ja halt auch das Handwerk dazu.
Ja.
Ja, und wenn er mal ein Steak das macht man ja vorrangig mit Fleisch. Ja? Ja. Und wenn halt einmal ein Steak jetzt nicht den gewünschten Garpunkt hat, so what, dann ist es halt so.
Ja? Ja. So weit.
So weit, dann ist es halt so. Ja? Ich habe natürlich ein Kerntemperaturthermometer, ja. Ja? Weil es bei größeren Stücken, mittlerweile ist Fleisch ja auch ein Luxusprodukt, Ich mache natürlich auch nicht unbedingt gern ein Stück Fleisch für 80 Euro kaputt. Ja. Deswegen habe ich schon ein Kerntemperaturthermometer. Aber so wie, ich weiß nicht, das ist Kochen, ich will nicht sagen Kochen für Dumme, weil da würde ich mit Sicherheit irgendjemanden auf den Fuß treten. Aber wenn ich das auf den Garpunkt erwärme und dann bloß noch kurz anbrate zur Show, ich weiß nicht, das ist...
Ja. Ich bin immer gespannt, wie viel Sous-Vide-Garer sich beschweren nach Hören dieser Folge.
Ja, da kriegen wir einen Shitstorm.
Die Outlaws unter den Köchen.
Ja,
genau. Also jetzt kommt natürlich, das war jetzt ein Exkurs, jetzt kommt natürlich der Typ, der, ach Gott, der ist schon über 90, ne?
Wem haben wir denn jetzt als nächstes?
Willie Nelson.
Ach Gott, Willie Nelson. Also das ist ja mein absoluter Liebling.
Ja.
Der ist schon über 90, der ist nicht mehr gut drauf.
Ja, jetzt nicht mehr, ja.
Nee, überhaupt nicht mehr. Hat aber eine wahnsinnig tolle Biografie. Ich hoffe, der lebt noch lange. Aber ich hoffe, wenn der mal das Zeitliche segnet, dass über den, genauso wie über Johnny Cash,
ja.
Ein Film gemacht wird, weil der hat viel bewegt, der war dann auch einmal in der indigenen Szene, der war dann auch einmal Kämpfer für die Indianer, muss man es so sagen, auch wenn man es nicht sagen darf.
Ihr darfst es sagen.
Ich darf es sagen, ja, das stimmt, danke. Oder hier, wir sind da ein bisschen freier. Ja, der hat auch viel bewegt und auch diese Outlaw-Bewegung. Was man auch sagen muss, bevor der überhaupt Sänger wurde, bevor der bekannt wurde als Musiker, war der ja schon trotz alledem ein Star. Der war ja schon Songwriter viele, viele Jahre vorher und hat für die ganzen großen, oder nicht für die ganzen, und hat für viele großen Stars hat er in der Szene hat er schon Lieder geschrieben. Also der hat sein Handwerk gekonnt und irgendwann einmal hat er dann doch selber einmal zur Gitarre und zum Mikrofon gegriffen. Gott sei Dank.
Was ich immer geil finde, wenn ich jetzt Aufnahmen sehe, also die noch nicht so lang her sind, der hat ja diese Gitarre, wo das Schallloch, die bricht ja zusammen, diese Gitarre, ne? Aber ja. Ist ja geil, die spielt ja immer noch.
Ja.
Mittlerweile auch mit seinen Söhnen oder Enkeln sogar.
Ja, genau.
Zusammen.
Diese Gitarre, die hat der hat noch nie eine andere gespielt.
Ja.
Die ist irgendwann einmal unsanft aufgekommen und ist halt kaputt gegangen und da sieht man dann auch diese Verbundenheit, ja, heutzutage würde man vielleicht sagen, auch diese Nachhaltigkeit, der wollte da gar nichts anderes, der war mit seiner Gitarre wirklich eins und wollte da nicht, oh, die ist jetzt kaputt und nee, der hat bis zum Schluss mit der beschädigten Gitarre gespielt.
Deswegen hören wir mal seinen größten Hit, oder? Das ist er.
Bitte, ja.
Ja. Und der ist natürlich auch geil. Natürlich. On the Road Again.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Making music with my friend, and I can't wait to get home.
Ja, da kommen wir vielleicht jetzt im Zuge dieses Songs auch zu einer Geschichte, die im Country natürlich auch eine große Rolle spielt. In dem Fall geht es um das Touren. Das ist, glaube ich, nicht so das größte Thema, aber ein anderes großes Thema ist natürlich das Auto- und Truckfahren.
Ja.
Na, was natürlich eine Riesenrolle spielt dann im Laufe der Geschichte, weil halt so klischeehaft die LKW-Fahrer die modernen Cowboys sind und deswegen für die Musik gemacht wird. Ja, das heißt, haben wir jetzt da in der Liste gar nicht so präsent, aber es ist, glaube ich, schon auch ein Zielgruppe.
Ja, da hat man ja im Deutschsprachigen ja auch einen sehr wichtigen Vertreter, Truckstop.
Ja,
die haben ja eigentlich nur das Leben als Fernfahrer beschrieben.
Genau.
Ja.
Ja. Super natürlich, Willie Nelson on the road again und sowieso auch. Der hat ja, der kommt ja jetzt hier tatsächlich noch ein paar Mal vor im Laufe dieser Folge, weil der ja da immer. Na, wichtig war, sorry. Genau. Nämlich zum Beispiel jetzt mit dem Waylon Jennings dann.
Genau.
Oder hast du überhaupt da jetzt noch dazu was zu sagen, zu dieser Outlaw-Geschichte da weniger?
Nee, also wie gesagt, das Wichtigste ist wirklich, dass die aus dem engen Korsett ausbrechen wollen und ihr Ding machen. Und viel mehr gibt's da gar nicht zu sagen. Die wollen halt wieder den ehrlichen Sound und den etwas gröberen Sound und wieder diese ehrlichen Geschichten in der Storytelling und nicht dieses Allglatte, das der Nashville Sound wollte. Und viel mehr, die wollten auch wieder selber geschriebene Songs und nicht Songs, die irgendwo ein geschulter Songwriter hatte. Ja, das war viel mehr, das ist Outlaw, die wollen aus dieser Regel ausbrechen und viel mehr braucht man da gar nicht wissen.
Deswegen Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.
Genau.
Waylon Jennings und Willie Nelson.
Als Duett. Sehr schön.
Saugeil.
They'd rather give you a song than diamonds or gold. Long star belt buckles and old faded Levi's. And each night begins a new day. If you don't understand him, he don't die young. You'll probably just ride away. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars or drive them old trucks. Let them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.
Da kommt ja der Truck dann trotzdem jetzt vor. Ne?
Ja,
also,
ja, ja, ja.
Ne? Also die sollen lieber Doktoren und Juristen werden und so weiter. Ne?
Ja, genau.
Cowboys like smoky old pool rooms and clear mountain mornings.
Ja, man muss natürlich auch sagen, weil ich vorhin so extrem geschwärmt habe vom Johnny Cash, der Willie Nelson hat auch schon eine saugeile Stimme.
Ja, ja, aber das ist seinen eigenen Stil.
Ja, total einen eigenen Stil. Und das ist ja wichtig. Also ich meine, es gibt ja dann in dem Genre, oder das ist ja, gibt es ja in jedem. Ja, im Rock natürlich genauso. Da gibt es ja 100.000 Bands, die genau gleich klingen. Und beim Country gibt es auch 100.000 Leute, die genau gleich klingen. Und dann brauchst halt diese paar,
die den Unterschied machen.
Die den Unterschied
machen. Ja.
Und da gehört halt der Willie Nelson dazu.
Ja.
Das musst du einfach sagen. Sehr geil.
Sag mal, noch eine Geschichte zum Waylon Jennings.
Ja.
Wissen wir überhaupt, was der vor seiner Country-Karriere gemacht hat?
Ich nicht.
Du nicht? Der war Musiker bei Buddy Holly.
Ah, na.
Was ist mit Buddy Holly geschehen?
Naja, okay, also Buddy Holly. The day the music died, das ist schon klar.
Nee. Der war tatsächlich Musiker bei Buddy Holly. Und Buddy Holly ist ja 59 abgestürzt.
Ja, das meine ich ja.
Ja, ja.
Ja, the day aber, the music died.
Ja. Aber der Jennings, durch einen saublöden Zufall, hat er den Flieger nicht erwischt.
Ja, okay.
Und ist praktisch nicht mit abgestürzt.
Ja. Okay. Ja, ja, also das, da gibt es ja, ich weiß nicht, ob es der Jennings war, aber irgendeiner, der hat ihn nicht erwischt, genau. Und dann gab es aber einen, der auch gesagt hat, der hat Angst vor dem Fliegen oder so, und der mag da gar nicht mit, das kann halt der gewesen sein. Der Waylon Jennings war bei den Crickets. Schau an. Mhm. Ja, Haufen gelernt heute in dieser Folge. Ja, sehr gut. Ja. Das ist auch ein toller Song.
Ja. Ja. Wen man auch erwähnen muss, ist Kris Kristofferson.
Ja.
Ja. Ganz komplexe Texte, wirklich aufwendige Texte, nicht einfach so dahin erzählt. Es sind wirklich Texte mit Hand und Fuß, gut geschliffene Formulierungen und, philosophische Fragen in den Texten. Was vielleicht auch daher kommt, weiß man vielleicht auch nicht so einfach. Der hat Literatur in Oxford studiert.
Genau.
Ja. Ja. War aber auch Hubschrauberpilot.
Ja, also das weiß ich, weil er, glaube ich, vor 2 Jahren gestorben ist und da so ein paar Dokus über den dran waren und da eben drüber geschrieben und erzählt wurde, was das für brutal gescheiter Typ war, der aber trotzdem, trotz seines Riesentalents, das er in anderen Sachen hatte, trotzdem gesagt hat, er möchte einfach Country-Sänger sein und da tatsächlich am Anfang das gar nicht so leicht gehabt hat.
Ja.
Und man gesagt hat, ne, du könntest doch ja alles Mögliche werden, wurde aber nicht. Ja. Deswegen toll. Ja, ja. Also er wird hoch gelobt immer und
ja.
Me and Bobby McGee, ne? Der Song von der, jetzt würde ich aber langsam hier Mercedes-Benz.
Janis Joplin,
die haben miteinander mal was gehabt und die haben diesen, er hat den Song für sie geschrieben,
genau. Me and
Bobby McGee.
Genau.
Ja. Also tolle Geschichte, auf jeden Fall.
Ja.
Der Kris Kristofferson, den wir jetzt nicht dabei haben, er hat aber auch Songs auch über seine eigene, der hat auch so Alkoholprobleme gehabt, da drüber geschrieben und so. Toll.
Ja, das war auch vielleicht auch die Zeit auch ein wenig geschuldet. Da ist sehr, sehr viel in den USA passiert.
Ja.
Sehr viele Themen, die nicht so einfach waren. Und ich glaube, da war ja viele auch die Zuflucht auch ein bisschen im Alkohol gesucht.
Ja. Schauspieler war er auch.
Ja.
Genau.
Gut. Das waren ja einige, die dann so diese typischen Cowboys waren mit den Tüchlein drin und mit dem bestickten beigen Hemd und so, waren ja einige dann.
Aber das hat man ja schon im ersten
ja,
Special,
genau.
Da war ja der eine Typ, der sich eigentlich selber gespielt hat. Ja, genau, sich selber gespielt hat in den Filmen, ne? Saugeil.
Genau.
Ja, wunderbar. Ja, ja. So, jetzt kommt der Johnny Paycheck. Den kenne ich jetzt nicht.
Totaler Rebell auf der Arbeiterseite der Outlaw Country Music. Seine Musik spricht eigentlich jeden an, der sich irgendwo gesellschaftlich reglementiert und eingeengt fühlt. Und seine Songs sind bekannt, weil sie brutal direkt, provokant und so realistisch wie ein Spiegel waren. War auch in der Zeit Staatsfeind Nummer 1, darf ich fast einmal sagen. Also der war nicht sehr gern gesehen. Viele Lieder durften nicht gespielt werden. Viele Lieder waren wirklich nur unter der Ladentheke zu haben, weil er Themen aufgegriffen hat, die sehr unbequem waren. Ja, bekannt unbequem. Ja, halt politisch unbequem. Und ja, aber der ist... Viel schreibt er oder viele Songs sind aus der Arbeiterszene und schön ist auch zu wissen, sein wirklich größter Hit wurde zur Hymne der frustrierten Arbeiter in der Arbeiterbewegung der USA, nämlich Take This Job and Stove It.
Shove It, genau.
Shove It.
Das heißt, nimm diesen Job und schieb dann
dahin,
wo die Sonne nicht scheint.
Genau.
Schaffe. Das ist sein größter Hit.
Das ist sein größter Hit und es wurde tatsächlich die Hymne der frustrierten Arbeitnehmer in USA.
Thank you. seen a lot of good folk die, had a lot of bills to pay. I'd give the shirt right off of my back if I had the guts to say, take this job and shove it, I ain't working here no more.
Das finde ich ja jetzt, ich höre es ja gerade zum ersten Mal. Mhm. Das finde ich ja jetzt Hammer.
Ja.
Also die Strophe nur mit Bass. Mhm. Und dann ein bisschen Mundharmonika, das ist ja
total reduziert.
Hammer!
Ja.
Jetzt ist hier die Steelgitarre mit oder ein Viertel ist, glaube ich, mit dabei. Heißt es geil. Hammer!
Ja.
Johnny Paycheck, ja. Da schau an, das ist ja eine Entdeckung hier, saugeil.
Und das drückt halt den Protest gegen ungerechte Arbeitsbedingungen aus.
Ja, ist klar.
Aber jetzt, wo ich das so höre, gibt es nicht einen deutschen Interpreten aus der Country-Szene, der auch sowas Ähnliches mit Chef, ich kündige, ich bin jetzt weg oder irgend sowas?
Naja, bestimmt hier Gunter Gabriel.
Gunter Gabriel hat das gemacht. Sowas,
ja. Das. Aber der war natürlich, das musst du auch sagen, der hat ja jetzt nicht selber groß
Das
hat ein bisschen Johnny Cash nachgemacht und ein bisschen halt, der hat es halt versucht nach Deutschland zu bringen. Hm. Ja, also das ist jetzt nichts Eigenständiges.
Nein, das nicht, aber sowas Ähnliches gab es
ja. Ja, natürlich. Ja, hey Boss, ich brauche mehr Geld.
Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Genau das war's. Genau. Ja, also der hat halt die gesellschaftlichen Regeln und die Arbeiterschaft, die ungerecht behandelt wurde, zum Thema gehabt. Und ist da sehr, sehr angeeckt.
Da schau an.
Ja.
So, jetzt sind wir ja schon ganz gut in der Zeit, Matthias. Und jetzt schauen wir uns mal hier eine Supergroup an, weil vorhin haben wir schon vom Million Dollar Quartet gesprochen hier. Bei denen wurde es leider nichts, aber bei den Vieren, da wurde es was. Das waren die Highwaymen.
Highwaymen. Gibt es auch unter einer anderen Namensgebung, nämlich American Outlaws, gibt es auch. Und da haben die im Nashville Coliseum tatsächlich gespielt. Ja. Was natürlich ein Schlag ins Kontor war.
Ja.
Weil die Outlaws, die ja gegen diesen Nashville Sound waren, in Nashville ihre Outlaw-Geschichte gesungen haben.
Und da also reden wir jetzt von Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings
und Chris Christopherson.
Chris Christopherson, er kommt also doch vor, nämlich hier in dieser Vierergruppe.
Genau.
Und ganz tolle Formation, die das toll miteinander gemacht haben. Das ist, sage ich jetzt, 80er, oder?
Das ist schon gegen Ende,
Ende der 80er sogar.
Ja, ich glaube schon, Mitte, Ende.
Genau. Highwayman heißt der Song über die Highwaymen von dieser Truppe.
I was a highwayman, along the coach roads I did ride.
Willie Nelson am Anfang.
Ja.
Sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. I was a sailor, I was born upon the tide. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide.
Yeah. Also super, ganz
brutal.
Klasse. Ja. Und jeder kriegt seine Stimme und ich habe das mal gesehen, da gibt es natürlich ganz viele Live-Aufnahmen auch davon, Die haben natürlich dann gegenseitig ihre tollsten Songs dann auch gespielt miteinander, ja, dann und so. Also ganz toll.
Die haben aber auch, also muss ich auch sagen, einer meiner absoluten Lieblingssongs haben die ja auch in der Formation
des Ghost Riders. Ist klar. Das war ja hier, ich glaube, bei deiner ersten Folge, als du bei mir warst, ja, nämlich hier Soundtrack deines Lebens, ja, war Ghost Riders in the Sky drauf. Ja. Ne?
Aber ja, nicht von den Vieren.
Nein, sondern von Götz Alsmann.
Stimmt's? Götz Alsmann mit Bela B. Ja? In Deutsch.
Ja, ja. Weiß ich noch, ist fast schon lang hier.
Oh, das ist schon
lang, ja. Ja, sehr geil. Also wunderbar. Ja. Gibt es noch hier was Historisches? Weil wir kommen ja dann bald zum deutschen Song.
Wir kommen zu einem deutschen Song. Der wird gut. Ja. Also man muss sagen, die deutsche Country-Szene, die ist jetzt nicht so der Hit. Ja, es gibt deutsche Country-Interpreten, die wirklich gut sind, die aber dann auch Englisch singen. Aber wenn man jetzt wir jetzt zum Schluss dann einen deutschen Song haben wollen, der deutsch gesungen ist, da wird die Luft schon sehr dünn.
Ja.
Und von der Qualität her dann auch. Es gibt schon ein paar, aber da kommen wir beim nächsten Mal dazu. Es gibt in der Neuzeit gibt's tolle Country-Interpreten, deutschsprachig. Da werde ich jetzt vielleicht auch mehr als einen einflechten wollen, tatsächlich. Aber in der Zeit, da
war noch nichts.
Das ist noch sehr dünn.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, also ich meine, ich habe das natürlich früher schon auch gehört, Truckstop, der wilde Westen und so.
Fängt gleich hinter Hamburg
ja,
an.
Ja, genau. Und take it easy, altes Haus, mach dir nichts draus und schlaf dich erstmal richtig aus, ja, und genau, so. Das ist schon klar. Aber wobei ich mich natürlich auf die Folge schon gefreut habe, auf die nächste mich auch noch freue, weil da wünsche ich mir ja mal den Steve Earle,
auf jeden Fall,
der da vorkommt. Und auch da gab es ein paar Bands, so die ein bisschen deutschen Amerikaner zumindest gemacht haben oder so Alternative Country oder so.
Ja.
Aber trotzdem war das jetzt der vorletzte Song, Matthias. Was kommt denn vor dem letzten Song?
Die Rätselfragen.
So, dann möchte ich erstmal die Rätselfrage vom letzten Mal, diese Weltklasse-Folge mit dem wunderbaren DJ Polanski, auflösen. Geantwortet haben darauf und gelöst haben die Rätselfragen der Matthias 1, der jetzt eigentlich gerade beim Special da ist, aber ich habe das ja zuvor mit ihm schon aufgenommen, deswegen jetzt im Nachhinein. Er hat mir geschrieben, der Matthias 1 hat es beantwortet, der Mich, der ja auch lange Zeit DJ war, ich weiß gar nicht, ob er ab und zu noch auflegt, auf jeden Fall hat er lang in einer Disco in Niederbayern aufgelegt, und der Norbert haben das beantwortet. Und es ging erstmal drum, die erste kommerziell veröffentlichte Maxi-Single als 12-Inch ist 10% von Double Exposure aus dem Jahr 1976. Und die erste als Maxi-Single bezeichnete Veröffentlichung ist In the Summertime von Mungo Jerry aus dem Jahr 1970. Das war aber noch keine 12-Inch. Aber trotzdem eine Extended Version. Das war der erste Teil. Der zweite Teil, die Maxi-Single entstand ursprünglich in der Disco-Szene für DJs, weil längere Versionen gebraucht wurden und weil die 12-Inch-Platte lauter und druckvoller klang. Das kann man also wirklich hören. Das haben wir ja auch beim Thomas gemerkt, wenn er die Dinger auflegt. Die haben wirklich einen sehr guten Klang. Ich bin eh begeistert davon, wie gut es geklappt hat. Und weil dann auf so einer großen Platte auch mehr Platz für Extended Mixes da war. Ja, und dann geht es natürlich um die teuerste Maxi-Single. Da gibt es verschiedene Versionen. Der Matthias 1 schreibt von einer ABBA-Pressung. ABBA Hovers Witne 1981. Da wurden nur 200 Exemplare gepresst als Geschenk für den Manager der Band. Eine dieser Maxi-Singles wurde für rund 6.600 US-Dollar verkauft. Dann gelten natürlich auch noch mehrere andere als extrem wertvoll, zum Beispiel Sex Pistols, God Save the Queen. Dann haben wir gespielt New Order, Blue Monday, da gibt es verschiedene Pressungen, ganz viele verschiedene Pressungen. Es gibt einen Haufen teure Kraftwerk und frühe Italo-Disco-Promos, Maxi-Singles. Also da gibt es ganz viel, was man stöbern kann, auch auf Discogs, was der Matthias ja auch erwähnt hat. Das waren die Antworten auf die Rätselfragen vom letzten Mal. Ja, dann stell die doch mal die Rätselfrage, weil heute ist es weniger eine Rätselfrage als mehr eine Rechenschaftsablage.
Also ich wusste auch nicht, dass das in der Lehrerfachsprache Rechenschaftsablage
ist. Das heißt schon lange nicht mehr so, glaube ich. Aber als ich mal ausgebildet wurde in den 60er Jahren, weißt du schon, da hieß es noch so.
Also wir sagen mal so, wir machen jetzt einen Leistungstest, einen Leistungsnachweis.
Kleinen Leistungsnachweis.
Kleinen Leistungsnachweis, aber über die letzte Stunde. Ist nicht schlimm.
Ja, das sage ich einmal, ist nicht schlimm.
Das könnt ihr alle. Frage Nummer 1. Welche sozialen und musikalischen Gründe führten dazu, dass sich die Outlaw-Country-Bewegung in den 1970er Jahren entwickelt hat? Habe ich gesagt. Bis dahin. Frage 2. Wie hat sich die Rolle von Songwriting in der Country-Music zwischen der Classic-Country-Area und der Outlaw-Area verändert? Und die Frage Nummer 3. Welche Bedeutung hatte Nashville für die Entwicklung der Country Music und warum wurde die Stadt später auch kritisiert? Jetzt habe ich aber noch ein Zuckerl, das ist mir gerade so spontan eingefallen.
Ein Fleißbienchen?
Ja, das, wer sich noch einen Extrapunkt verdienen möchte. Wir haben über die sehr geschundene Gitarre von Willie Nelson gesprochen. Und die sehr geschundene Gitarre von Willie Nelson hat einen Namen. Wie heißt die Gitarre?
Der hat einen Namen?
Ja. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen.
Nein, kannst du nicht sagen.
Aber später kann ich das sagen.
Ja. Ich weiß, wie sie ausschaut. Ich könnte sie dir genau beschreiben.
Total zerschreddert halt.
Ich habe nicht gewusst, dass sie
einen Namen hat. Ja, die hat einen Namen. Und wer den Namen weiß, der hat sich eigentlich schon komplett rehabilitiert.
Sehr geil.
Schafft
ja
alle.
Ja, Matthias, super. Wie immer, sehr schön und auch da wieder, ja, wie gesagt, Country polarisiert eine Menge, aber das gehört dazu und es ist, sag ich nach wie vor, ohne Country kein Rock'n'Roll und diese gegenseitige Respekt, der war schon auch immer da, musste sagen. Also es gibt ganz wenige Rock-Größen, zumindest am Anfang, die nicht den Country irgendwie dabei gehabt haben oder den Country respektiert haben oder auch gerne mal einen Country-Song selber aufgenommen haben.
Ja, die sind miteinander, denke ich. Man sagt ja so schön, die haben sich gegenseitig befruchtet oder die sind gegenseitig, haben die sich sozialisiert, die sind gewachsen miteinander. Also die sind, das war so wirklich eine parallele, freundliche Koexistenz, wo jeder von jedem ein bisschen profitiert hat, auch in der Auswahl der Instrumente. Man hat jetzt zum Schluss schon bei den Highwaymen gemerkt, schon deutlich mehr Technik dabei,
ja,
deutlich mehr an Instrumental,
ja,
und auch viel mehr, man spricht da bei manchen Produzenten von der Wall of Sound,
ja,
wenn man jetzt den alten Country, hat man ja vorhin, wo du gesagt hast, hey geil, nur ein Bass und,
ja, ja,
und eine Mundharmonika und da hast jetzt auf einmal hinten eine Wand an, ja, Geräuschen,
ja. Ja,
und, ja, und, ja, und das wächst natürlich auch.
Das ist klar. Aber mir fällt es gerade ein, ja, also weil man das ja, also der Elvis habe ich gesagt, die Beatles haben Country-Songs aufgenommen,
ja,
die Stones haben Country-Songs selber gemacht. Also das war wirklich, das war wichtig, ja. Und natürlich auch für die Leute in England, für die englischen Bands, die haben sich auch von Country irgendwie beeinflussen lassen. Insofern ganz, ganz, ganz wichtig. Nach wie vor. Und jetzt hast du dann so Bands wie, fällt mir ein, Volbeat, ja, die
Country, so
Metal. Country Metal vermischen und so. Metallica haben Country Songs gemacht, auf der Load und Reload.
Ja, da waren genau, so Whiskey in the Jar.
Ja, solche Sachen auch noch, sondern Folk mit beeinflusst, ja, und so weiter. Also alles dabei gewesen. Gehört alles dazu. So, was haben wir jetzt zum jungen Adler? Flieg. Ich habe eine Geschichte.
Ja, erzähl die Geschichte.
Naja gut, also ich kann nur sagen, als ich das Haus verlassen habe, also was heißt das Haus verlassen habe, das war ja nicht so, dass ich mich von meinen Eltern getrennt habe oder irgend sowas. Ich bin halt zum Studieren weggegangen.
Man wird Flücke.
Ich bin halt ab und her, wie es der Adler so macht. Und ich bin halt dann zum Studieren gegangen, bin halt dann bloß noch ab und zu oder alle paar Wochen daheim gewesen. Und mein Papa hat dieses Lied mir vorgespielt, als ich weggegangen bin. Er hat gesagt, weil der ist großer Country-Fan, mein Papa. Er hat gesagt, das trifft es ziemlich gut. Und zwar ist das Junger Adler von Tom Astor. Ja. Hast du Astor-Geschichte? Oder?
Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar, mein Neffe hat irgendwann einmal natürlich Konfirmation gehabt. Wir sind hier evangelisch und da hat man Konfirmation. Und der damalige Pfarrer, der hat den Eltern eine Metapher mit auf den Weg gegeben. Die Eltern sollen doch bitte es so mit ihren Kindern so machen, wie es die Adler machen. Nämlich die jungen Adler fliegen lassen und als Sicherung unten herfliegen und nicht den Weg vorgeben und Servier Marionette da und da und dahin lenken, sondern wirklich nur als Sicherung, als Fallnetz unten herfliegen. Das war die Metapher, die der Pfarrer den Eltern damals zu der Konfirmation mitgegeben hat. Und die fand ich eigentlich ganz gut, weil man muss die Kinder machen lassen und einfach nur schauen, wenn irgendwas schief geht, hoffen, dass sie kommen. So viel Vertrauen müssen sie haben. Und das dann wieder richten.
Super. Ja. Das ist ganz toll. Ja, also wirklich, besser geht's ja gar nicht, denke ich jedenfalls. Ja, deswegen hier Tom Astor.
Irgendwo am Horizont der Zeit voraus fängt die Zukunft an. Gestern ist Vergangenheit und zählt nicht mehr. Jetzt bist du ein Mann. Den jungen, starken Wolf, der dem Ruf der Wildnis folgt, zieht es dich hinaus. Doch zeig niemals falschen Mut, sei auf der Hut, sonst spielt man dich aus. Flieg, junger Adler, hinaus in die Freiheit, schau.
Ja, ich habe mir noch gar nichts vorgenommen, weil bei mir steht es ja auch irgendwann nächstes Jahr an, bei meinem Sohn. Ja. Ja, bei dir ist ja auch schon so, ja. Weil dein Sohn eine Sportlerkarriere anstrebt.
Ja. Und
mein Sohn die Schulkarriere beenden wird nächstes Jahr. Die werden ausziehen, das ist klar, die sind irgendwann weg.
Das ist nicht so einfach.
Nein, das ist klar.
Ich und die Christina, wir haben das jetzt ein Jahr schon hinter uns. Unser Sohn ist ein Sportinternat und das war nicht einfach, aber man merkt mit sehr viel Vertrauen und geht das. Paar kleine Spielregeln aufgestellt, wo sich natürlich nur die Eltern dran halten, ist ganz klar. aber wie gesagt, viel Vertrauen und Sicherheitsnetz geben.
Ja.
Und das ist, dann klappt das schon. Die können, das ist schon gut.
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die wissen, sie können jederzeit kommen. Was ist, ne? Ja, wunderbar. Also, Matthias, wie immer, wunderschön. Ja. Ich weiß gar nicht, 8., 9. Mal, was da
war. Keine Ahnung, müssen wir mal zählen.
Müssen wir die Prozent ausrechnen, wie viel von den Folgen, die es gibt, mit dir da sind. Also, es ist super. Sehr schön. Wir werden auch demnächst dann das dritte Country Special machen. Und dann jetzt praktisch von 1995 bis heute.
Ja.
Vielen Dank. Ja, das war wieder sehr interessant. Es waren saucoole Songs dabei. Ich denke, dass mein Lieblingssong heute der war, den ich nicht gekannt habe, nämlich Take This Job and Shove It.
Ja, der war cool. Der ist cool.
Das denkt sich auch jeder mal ab und zu, oder?
Ja. Hey, wer hat sich noch nicht früh gedacht, aber ist los. Steigen wir doch irgendwo hin. Hey.
In diesem Sinne, vielen Dank, Leute. Bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittispodcast@gmx.de und bitte hört weiter gute Musik und Country und alles Mögliche, was irgendwie Spaß macht, außer Ed Sheeran und Schlager.
Mehr schöne Aufforderung.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.
Ciao.